Hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Taktgefühle. Diesmal haben wir schon die 7. Folge. Wahnsinn, die Zeit vergeht. Und heute haben wir eine Premiere. Heute ist das erste Mal, dass wir einen Gast begrüßen dürfen.
Ja.
Und wir freuen uns sehr auf unseren Gast heute, weil, wie sollen wir das jetzt sagen? Wir sind befreundet mit ihm.
Ja, sehr.
Irgendein Ortteil ist er verheiratet mit ihm.
Guess which one? Nein.
Begrüßen wir ihn einfach bei uns in der Mitte.
Ja.
Christopher Wesner, die Person hinter einigen Projekten, zum Beispiel Trent Iver oder Wreckage Machinery.
Hallo Chris.
Hallo, hallo.
Schön, dass du heute bei uns dabei bist. Für uns ist das super aufregend. Und wie wir in der letzten Episode schon angekündigt haben, trauen wir uns jetzt das erste Mal über so dieses Format Interview und freuen uns sehr, dass du unser erster Gast bist in dieser neuen Serie Voices.
Sehr cool. Na, vielen Dank. Ich freue mich, der erste Gast zu sein.
Ja, damit die Leute vielleicht ein bisschen über dich erfahren. Du machst ja schon sehr, sehr lange Musik, ich glaube seit über 15 Jahren. Wollte dich fragen, ob du dir vielleicht so ein bisschen vorstellen könntest für unsere ZuhörerInnen.
Ja, also ich habe ungefähr 2005, 2006 habe ich begonnen, in diversen Bands zu spielen, also damals als Schlagzeuger. Ich habe also im Jahr 2000 begonnen, Schlagzeugunterricht zu nehmen und habe dann eben jahrelang das dann brav vor mich hingelernt. Und dann kam dann eben der Zeitpunkt, wo ich dann gedacht habe, okay, es wird Zeit, dass ich mal das Ganze irgendwie auf die Bühne bringe und auch, dass ich mal irgendwie eigene Lieder schreibe oder zumindest mitwirke. Irgendwie als Drummer ist es ein bisschen schwieriger, halt eigene Lieder zu schreiben, zumindest am Anfang. Und da habe ich mich dann jedenfalls auf diversen Foren im Internet rumgetrieben, so wie zum Beispiel, ich glaube, Wien Extra war eines davon. Und das war auch wahnsinnig wichtig damals, weil das war wirklich eine super Website, um andere Musiker zu finden.
Ja.
Und ja, und so habe ich dann irgendwie Step by Step meine erste Band damals zusammengetrommelt, die dann, ich glaube, ein halbes Jahr später schon wieder zugrunde ging.
Okay.
Wegen Differenzen.
Okay, aber was war das, nur um kurz einzuhaken, also was war das für Musikrichtung da jetzt am Anfang, wo du Drummer warst, beziehungsweise wo du deine erste Band zusammengeführt hast?
Ja, eben, das waren dann die Differenzen. Also das ist schwierig zu definieren eben, aber ich würde sagen, es war in die Richtung New Metal.
Ah ja.
Ja, also
interessant, ja.
Das ging dann eben recht schnell wieder auseinander. Und nicht lange später bin ich dann auch schon in die nächste Band hineingeschlittert. Die waren auch schon etwas weiter, also mit einem eigenen Proberaum und schon diversen Gigs, die sie hatten. Bei diesen ersten Auftritten, die ich dann mit ihnen absolviert habe, habe ich dann auch recht schnell gemerkt, dass das Leben als Drummer doch ein bisschen anstrengender ist, als man ursprünglich denkt.
Ach, wegen dem Equipment.
Du musst ja oftmals nicht nur deine Sticks mitbringen, sondern du musst auch Snare Drums mitbringen, du musst Becken mitbringen, Double Kick etc. Und das sind halt wirklich, und das ist dann eben dezent mühsam gewesen. Also als 16-Jähriger ohne Auto und schlechter öffentlicher Anbindung, puh. Ja, und dann habe ich im Zuge von diesen eineinhalb Jahren oder sowas, wo ich in dieser Band gespielt habe, dann auch mit dem Gitarristen viele Lieder gemacht. Und so kam ich dann ein bisschen auch hinein in das Aufnehmen von Liedern und beziehungsweise in das digitale Manipulieren davon. Also, weil ich dann einfach mit diesem Gitarristen, wir haben uns die ganzen Ideen hin und her geschubst. Und so kam ich dann ein bisschen einfach in dieses, aha, so nimmt man etwas auf, so bearbeitet man etwas. Und so wurde dann auch ein bisschen, so, sage ich mal, der Grundstein gelegt für den Weg in die elektronische Musik, wo es dann mit mir dann auch weiterging.
Genau. Wir wissen ja, in welche Richtung deine beiden Projekte gehen, aber es ist jetzt, glaube ich, interessant zu wissen, dass du eigentlich eben als Schlagzeuger aus der New-Metal-Szene eigentlich kommst. Ja. Und dann ist dann schon eigentlich dein erstes Projekt entstanden, Wreckage Machinery?
Ja, genau. Also Wreckage Machinery entstand aus eben dieser Frustration von dem vorigen Projekten ein bisschen heraus. Aber auch ein bisschen, ich sage mal, auch ein bisschen, um Leuten zu beweisen, weil damals war Drum Bass plötzlich überall um mich herum. Und ich habe einfach dann irgendwie gemerkt, so, naja, so schwer kann das nicht sein. Und ich wollte dann ein bisschen beweisen, naja, okay, das kann ich auch. Und natürlich hat es ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis ich ungefähr halbwegs stolz war von dem, was ich gemacht habe. Aber es hat auf jeden Fall in mir dann irgendwie das Interesse getriggert, da irgendwie weiterzumachen, weil das plötzlich eine ganz neue Welt war von Musikproduktion. Also wirklich was ganz Eigenes mit neuen Techniken und irgendwie du konntest einen einen Klang so manipulieren, dass es etwas, dass du etwas erzeugst, was du noch nie gehört hast. Mhm. Mhm. Was irgendwie in der Rock- und Metal-Musik, man ist halt ein bisschen begrenzt, was eine Gitarre so hergeben kann an Klängen. Und das war halt dann plötzlich so richtig eine ganz neue Facette von Sound, die mich dann irgendwie gepackt hat.
Genau, und du warst ja jetzt nicht wenig erfolgreich in der ganzen Drum-and-Bass-Szene, die also in Wien vor allem ja schon sehr groß ist. Wie war das jetzt dann, bis jetzt dann im letzten Jahr von Drum and Bass quasi hast du einen Genrewechsel durchgeführt und bist jetzt umgestiegen, in Anführungszeichen, auf Lo-Fi. Wie ist es dazu gekommen und erzähl uns ein bisschen was über Lo-Fi generell?
Ja, also der Umstieg hat ein bisschen so begonnen, dass ich irgendwie über die Jahre, weil ich habe dann ja ungefähr schon 12, 13, 14 Jahre habe ich dann im Drum Bass gemacht jetzt. Und irgendwie kam mir ein bisschen, wie soll ich sagen, die Kreativität abhanden. Also sie war schon da, aber das Problem war hauptsächlich in Drum Bass, es hat sich immer weiter dahin entwickelt, dass der Sound muss immer klar sein. Die Kick muss perfekt im Mix sitzen und das ganze Lied muss perfekt equalized und compressed und was weiß ich was sein. Und das macht natürlich auch Sinn, weil das in einem Club einfach alles hörbar ist, jedes Detail. Aber ich finde, am Weg zu dieser Perfektion blieb ein bisschen die Kreativität sitzen, beziehungsweise wurde sie hinten angereiht. Und vielleicht ging das auch nur mir so. Ich meine, ich produziere nach wie vor gerne Drum Bass, aber ich habe eben ein neues Genre gefunden, wo ich mich kreativ größer ausleben kann als bisher. Und zusätzlich muss man auch noch dazu sagen, dass ich in den letzten Jahren auch einen recht stressigen Job hatte und da habe ich mich dann irgendwie immer mehr dann auch zu stressfreier Musik dann irgendwie mich dann danach gesehnt. Irgendwie wurde ich dann auch ein bisschen davon aufgefangen von der Lo-Fi-Community, weil da kam natürlich im Internet, man kennt das eh, diese ganzen Streams, quasi Beats to Study To oder was auch immer.
Ja, ja.
Ja, und die habe ich halt immer wieder angeworfen und war dort plötzlich irgendwie fast schon beruhigt, wenn ich das gehört habe und so. Und das hat mir dann wahnsinnig geholfen. Und dann kam halt irgendwann der Tag vor eineinhalb Jahren, wo ich dann mir gedacht habe, vielleicht probiere ich das mal auch, weil ich habe eigentlich sehr viele Ideen sowieso schon rumliegen aus der Vergangenheit. Und vielleicht transportiere ich die einfach in dieses neue Genre auch hinein und probiere das einfach mal. Und siehe da, plötzlich hat es mir auch wahnsinnig gefallen.
Also würdest du sagen, es war das der Inspirationsquelle? Also wie du sagst, der stressige Job war vielleicht dann a blessing in disguise, weil es die quasi in diese Richtung ein bisschen gebracht hat? Oder was hat die dann nochmal konkret vielleicht dazu inspiriert, in diese Richtung zu gehen mit einem neuen Projekt?
Ja, definitiv. Also dieser Job, also man kennt das eh so von dem klassischen, es muss zuerst mal ordentlich bergab gehen, bevor es wieder bergauf geht.
Ja, 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 absolut.
Und das hat mich auf jeden Fall auf die richtige Schiene gelenkt. Auch quasi, was ich selber eigentlich machen möchte, ich sag mal mit meinem Leben, so ist das eigentlich mein Leben? Möchte ich eigentlich nur im Stress sein oder wo möchte ich eigentlich hin? Und das hat mir einfach schon viel zum Nachdenken gegeben. Ja, man könnte sagen, es war wirklich ein Blessing in disguise. Also, ja.
Wie kannst du da den ganzen Hype um Lo-Fi erklären? Also das ist ja, finde ich, jetzt schon in den letzten, keine Ahnung, 3-4 Jahren wirklich abgegangen, oder? Durch die Decke gegangen. Ja, kannst du da erklären, warum? Oder hat es generell mit unserer stressigen Zeit zu tun? Was denkst du drüber?
Es gibt auf jeden Fall einen Hype in den letzten Jahren und der wird wahrscheinlich auch noch weiter anwachsen, speziell jetzt, wo halt auch die ganzen Major Labels, ein bisschen undercover, so quasi auch da reinrücken in das Genre. Aber man kann es ja auch ziemlich gut an Billie Eilish sehen. Also die Leute möchten einfach nicht mehr perfekt haben, sondern sie möchten einfach ein bisschen Authentisches und wieder ein bisschen Nicht-Perfektes haben. Eben natürlich dadurch, dass man permanent erreichbar ist und die ganzen Notifications am Handy, man kann es ja eh selber, man möchte einfach mal ein bisschen eine Verschnaufpause haben. Ich kann zum Beispiel nicht mehr den perfekten ausproduzierten Pop hören, weil es mich einfach, das ist einfach nur mehr, es klingt einfach nur mehr irgendwie maschinell. Und deswegen glaube ich, dass es einfach vielen auch so geht, dass sie sich da irgendwie plötzlich aufgefangen fühlen. Und ja, natürlich spielt nochmal die Corona-Pandemie auch nochmal ein bisschen da rein, dass die Leute auch nochmal irgendwie ein digitales Zuhause finden. Und speziell quasi die Lo-Fi-Welt ist ja auch sehr digital geprägt, also allein durch die ganzen YouTube-Channels, wo du im Chat abhängen kannst, so mit 1000 anderen Leuten gleichzeitig. Und ich kenne jetzt kein anderes Genre, das sowas hat, beziehungsweise vielleicht hat es jetzt, quasi basierend auf der Idee von Lo-Fi. Mhm. Aber ja, irgendwie so ein digitales Zuhause kenne ich jetzt sonst nirgendwo anders, wo man das so hat. Ja. Mhm.
Digitales Zuhause, das klingt echt gut. Mhm. Da jetzt dazu vielleicht, gibt es gerade irgendwelche MusikerInnen oder Bands, die dich gerade aktuell inspirieren für die Musik, die du momentan machst? Oder woher schöpfst du momentan gerade deine Kreativität?
Naja, also quasi in der Lo-Fi-Welt, also Lo-Fi-Hip-Hop zum Beispiel, gibt es natürlich diverse Künstler, die wirklich, wirklich gut sind. Also da gibt es teilweise wirklich so Multi-Instrumentalisten, die wirklich Genies sind. Also zum Beispiel Kupla ist einer davon. Der beeinflusst mich schon, muss ich sagen, laufend. Mhm. Und gibt es noch ein paar andere auch. Ja, ansonsten natürlich auch die ganzen restlichen Bands. Also ich bin eben halt auch aufgewachsen, eben wie wir schon gesagt haben, mit Metal und so. Und wir haben das eben mal letztens besprochen, dass zum Beispiel Linkin Park mich irgendwie auf den Weg gebracht hat, dass man eigentlich emotionale Melodien spielen kann und das irgendwie kombiniert mit irgendwie einem härteren Sound. Mhm. Das habe ich dann damals zum Beispiel in meinen Drum-Bass-Projekten versucht zu kombinieren. Mhm. Aber eben dieses melodische und emotionale Melodien, das blieb dann doch irgendwie hängen und das versuche ich nach wie vor irgendwie einzubauen.
Ja, Chris, jetzt hast du im Rahmen der Corona-Pandemie letztes Jahr deinen Job verloren. Ja, und dein Job, kann man sagen, das war ja in einer Eventbranche. Aber du hast die Zeit eben super genützt und hast einfach dein ganzes Schaffen dann eigentlich in die Musik gelegt. Und du hast wirklich viel Musik gemacht in der Zeit. Und daraus ist jetzt dann eigentlich ja dein erstes Album entstanden als Trent Iver, welches wiederum jetzt im Oktober rauskommen ist. Ja, erzähl uns ein bisschen was davon oder darüber.
Ja, sehr gerne. Also die Corona-Pandemie hat mir dann ein bisschen gut in die Hände gespielt, zumindest was das angeht, weil, ja, wie du schon gesagt hast, hat mich quasi diesen Job entledigt. Und hat mir dadurch wirklich mal endlich den Freiraum gegeben, den ich schon irgendwie davor jahrelang immer gesucht habe, einfach mal Zeit zu haben und irgendwie auch einen freien Kopf, einfach wirklich Musik zu machen. Mhm. Wenn man so vergleicht, so quasi die Jahre davor, also 2016, 2015, 2014 und so weiter, da habe ich im Jahr vielleicht 4 bis 8 Lieder gemacht, von denen nicht einmal alle released wurden. Und jetzt habe ich allein in den letzten, ja, 18 Monaten, ich glaube, um die 50 Lieder fertig gemacht und ungefähr 100 weitere Ideen geschrieben. Also es ist
Wahnsinn.
Ich hatte jetzt mal wirklich viel Zeit, Musik zu machen. Mhm. Genau, und im Zuge dessen ist halt dieses Album entstanden, was ich einfach schon wirklich lange auf meiner Bucketlist hatte. Und für mich, ich wollte einfach quasi ein Album schreiben, das auch einen Sinn hat. Also dass es nicht nur eine wahllose Ansammlung ist von Liedern, sondern dass das wirklich einfach ein zusammenhängendes Werk ist und einfach auch irgendwie ein bisschen eine Message hat und dass da vor allem von mir einfach viel Liebe und Herzblut quasi hineinfließt. Mhm. Ja, und ich finde, das ist auch irgendwie, zumindest aus meiner Sicht, gelungen. Mhm. Natürlich ist man nie ganz zufrieden, aber ich bin irgendwie jetzt wirklich happy, das endlich mal gemacht zu haben, einfach mal ein Album draußen zu haben. Mhm. Und das Album heißt übrigens Window to an Outside World. Und ein Label hat das auch gesigned und die haben da auch viel Unterstützung hineingesteckt und auch in das Artwork und so weiter. Und da war wirklich schön zu sehen, wie das dann noch ein bisschen, jetzt nicht ein Eigenleben entwickelt, aber plötzlich wieder noch weitere Leute quasi ihre Kreativität hineinstecken, indem sie dafür arbeiten, dass das auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt und so. Und das war wirklich dann, wo es dann auch rauskam, dann auch ganz schön zu sehen, wie es dann angenommen wurde von allen.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall nochmal gratuliere zum Album-Release. Es ist ein mega tolles Album, hört sich das unbedingt an. Und ich finde, man merkt eben, wie viel Arbeit und Geist du in das Projekt, in dieses Debütalbum gesteckt hast. Und es sind ja 14 Tracks auf dem Album. Mhm. Und ich wollte jetzt fragen, was war dir wichtig beim Tracklisting, also bei der Reihenfolge der Songs und wie entstehen für die die Songtitel? Weil es gibt ja jetzt keinen Text. Also es gibt ja das klassische Strophe, Verse, Bridge, irgendwas. Also wie hat sich das für die, also was hast du dir dabei gedacht oder wie ergeben sich eben für die Songtitel auch?
Ja, also bei den Songtiteln ist das halt irgendwie oftmals basierend, also speziell in dem Fall von diesem Album, basierend von dem, was mir halt so umgibt oder was halt so passiert. Mhm. Ich kann da eben so ein paar Beispiele nennen. Also das Lied Voiceless heißt zum Beispiel so, weil ich einfach am Ende des Tages ich spreche den ganzen Tag lang eigentlich mit niemandem, dadurch, dass ich eigentlich Solokünstler bin.
Mhm.
Und dann erst gegen Abend spreche ich dann zum ersten Mal oder zum zweiten Mal mal ein paar Wörter. Und dann bin ich einfach ein bisschen heiser, weil die Stimmbänder nicht genutzt werden. Und das ist halt dann diese, ich bin einfach sprachlos gegen Ende des Abends.
Okay.
Mhm. Und eben A Track for the Happy Bird ist halt wirklich basierend auf einem kleinen Vogel, der herumspringt und so. Und zwar im Sommer oder beziehungsweise im Frühling. Und ich glaube, der hat nämlich unter dem Dach sein Nest gebaut.
Mhm.
Und da kam einfach jeden Tag irgendwie da zu Besuch, wo ich das eben geschrieben habe. Und jetzt hat er irgendwie ein eigenes Lied bekommen. Aber ein bisschen beruht es natürlich auch auf mich selber, muss ich auch zugeben, weil ich quasi einfach da in einer sehr glücklichen Phase war.
Mhm. Mhm.
Also die Titel, die haben alle ein bisschen eine Backstory dazu. Und, und die Tracklist war dann irgendwie einfach so aufgebaut, beziehungsweise wollte ich das so machen, dass einfach das Ganze jetzt nicht total random einfach irgendwelche Lieder sind, die einfach zusammengeschachtelt werden in ein Album und dann raus damit. Sondern dass das wirklich eine Art Geschichte erzählt oder ein Thema merkbar ist. Und das habe ich eben auch teilweise ein bisschen versteckt, so im Sinne von, dass Melodien einfach immer wieder kommen. So alle fünf, vier Lieder kommen ein paar Melodien zurück. Und ganz am Ende kommt quasi nochmal dieselbe Melodie, nur fast rückwärts und so weiter. Aber auch, dass zum Beispiel Following Rail Tracks als ja eine Art Intermezzo oder Interlude dient für den nächsten Track Arrival, wo ein bisschen der Titelzusammenhang ja fast offensichtlich ist.
Ja.
Aber da war es mir irgendwie ganz wichtig, dass man das quasi nacheinander hört, die Lieder. Mhm. Und wenn ich Adele wäre, würde ich quasi auch quasi bei Spotify mal kurz irgendwie das ändern wollen, dass man nicht auf Shuffle klickt.
Hat die Spotify nie gefragt, oder? Ob sie den Button entfernen sollen? Oder sind sie wie bei der Adele?
Nein, leider noch nicht. Also ich habe die Einstellung noch nicht gefunden, zumindest. Aber es ist. Also die Reihenfolge ist mir auf jeden Fall schon sehr wichtig.
Ja, das mag man auf jeden Fall, weil es in sich so stimmig ist und einfach so dahin, es fließt halt irgendwie so zusammen, finde ich.
Mhm.
Und bleiben wir gleich beim Album. Meine nächste Frage wird sich nämlich auf das ganze Artwork beziehen und die Visuals generell. Also woher kam diese Idee?
Also für das Album war mir irgendwie ganz wichtig, dass, also quasi Window to an Outside World hat natürlich irgendwie so zwei Bedeutungen. Also einerseits, weil es einfach wirklich wortwörtlich links von mir ein Fenster die ganze Zeit war, wo ich es geschrieben habe, und es war einfach Corona und es war einfach das Fenster nach außen und sonst konnte oder hätte man nicht sonderlich viel nach außen sollen. Die andere Bedeutung ist natürlich ein bisschen auch, dass halt die Musik halt quasi für mich auch irgendwie so ein Fenster nach außen ist. Und da kam dann irgendwie die Idee, das irgendwie halbwegs zu kombinieren, also quasi die Sicht, die ich habe nach außen, also ich sehe viel Grün, wenn ich rausschaue aus dem Fenster und auch ein recht schönes Gebäude und gleichzeitig, dass man das halt irgendwie auch kombiniert mit dieser bisschen inneren Sphäre, so ein bisschen Traumwelt irgendwie so in die Richtung. Und das Briefing bekam dann ein Künstler, der das dann auch wirklich schön umgesetzt hat, also der hat das dann alles schön gemalt und hat das auf verschiedenen Ebenen in dem Programm angelegt und bei der finalen Veröffentlichung auf YouTube quasi, wo man dann das ganze Album als ein Mix anhören konnte und noch mehr kann, wurde dann das ganze Artwork auch nochmal animiert, dass dann auch die Landschaft, die man da sieht, dass sie sich bewegt, dass die Blumen quasi ein bisschen herumwehen und das...
Genau.
Mhm. Ja.
Was ist dein Lieblingslied auf dem Album oder auf welches Lied bist du besonders stolz? Wahrscheinlich sind es alles deine Babys, aber welches hat einen bestimmten Platz in deinem Herzen?
Ja, ist schwer zu sagen, aber ich würde, glaube ich, wirklich sagen Inner Child, weil das ist irgendwie ein reines Klavierstück. Also es gibt natürlich ein paar hier und da akustische Elemente, aber es ist wirklich eigentlich voll ein Klavierstück und ich wollte einfach immer schon mal einfach nur ein Klavierstück haben, ohne großes Tamtam drumherum, sondern einfach nur wirklich darauf fokussiert und das schrieb sich recht schnell, das Lied. Ja, ich war einfach wirklich so total hooked von der ersten Melodie, die ich dann nach kurzer Zeit quasi irgendwie geschrieben hatte. Ja, es hat ein bisschen eine Traurigkeit drinnen, aber auch irgendwie ein bisschen so Energie und wahrscheinlich kennen das eh die meisten von uns, so einfach das innere Kind in einen ist natürlich ein bisschen zerbrechlich und so irgendwie in die Richtung und ja, irgendwie hat es das ganz gut gechannelt und ich finde, das ist irgendwie für mich das Lieblingslied aus dem Album.
Und generell zum auf den kreativen Schaffensprozess mal zurückzukommen, wann ist für dich ein Lied fertig? Also wann hörst du auf, rumzutüfteln, oder auch wann war für dich das Album fertig? Weil Deadline hat es ja jetzt in dem Fall keine gegeben.
Ja, beziehungsweise ja und nein. Also ich habe das Album, das rohe Konzept dafür, wo es, glaube ich, noch nur 12 Lieder hatte oder sowas, habe ich an das Label geschickt. Und die waren dann recht schnell hooked davon und waren irgendwie so ganz begeistert und wollten das dann wirklich unbedingt haben und haben mir dann auch zeitnah ein paar Daten für das Release-Datum quasi vorgeschlagen. Und das fiel dann auf den 21. Oktober, was auch der Geburtstag von meinem Vater ist. Also es hat dann irgendwie eine schöne Doppeldeutigkeit. Ja, also somit war dann ein bisschen eine Deadline da, die mich dann gezwungen hat, okay, ich muss das jetzt wirklich alles finalisieren, ein bisschen sauberer machen, ein bisschen aufräumen. Aber im Prinzip wäre ein Lied an sich nie fertig. Also irgendwann kommt dann der Punkt, wo man dann einfach sagt, okay, es muss raus, teilweise auch natürlich quasi besser geht es nicht mehr, zumindest kann ich es besser nicht mehr selber machen. Und das zusätzliche Dilemma, und ich weiß nicht, ob das quasi auch in die bildnerischen Künste irgendwie auch sie übertragen lässt oder sonst wohin, aber ich habe das auch schon von vielen anderen Musikern gehört, so quasi sobald das Lied dann auch draußen ist, in der Phase quasi, wo es gerade rauskommt, bist du plötzlich voll überzeugt davon. Aber sobald es draußen ist, bist du eigentlich nicht mehr überzeugt davon. Und du bist eigentlich schon quasi, du siehst plötzlich all die Fehler, die da sind. Und du ärgerst dich einfach ein bisschen laufend die ganze Zeit. Aber das sind halt vielleicht First-Class-Problems oder was auch immer. Aber man sieht dann immer noch alles, was man eigentlich noch hätte machen können letztendlich.
Ja, so ein Never-Ending-Process irgendwie. Ja, es macht Sinn.
Jetzt hast du beim Schreiben von dem Album ja doch des Öfteren ein bisschen eine Blockade gehabt oder ein Writer's Block, wie man so schön sagt. Ja, was tun, wenn es nicht mehr weitergeht? Oder was tun, wenn man nicht mehr weiß, okay, wie bringe ich das Lied zu Ende? Hast du irgendwelche Tipps?
Ja, der Writer's Block, die Schreibblockade ist natürlich immer so die laufende Angst, die irgendwie so permanent die ganze Zeit mitschwingt, beziehungsweise ist sie zu einem gewissen Prozentsatz auch einfach immer da und man kämpft dann irgendwie laufend irgendwie ein bisschen dagegen an. Ja, ich weiß auch nicht. Also quasi den magischen Schlüssel, um das quasi wieder aufzuhören, habe ich noch immer nicht gefunden. Aber es hilft auf jeden Fall wahnsinnig viel Musik zu hören und Filme zu schauen, weil man halt so dann wieder plötzlich neue Eindrücke gewinnt und auch neue Melodien und neue Szenen irgendwie im Kopf hat. Und das hilft auf jeden Fall. Also quasi letztendlich muss man da einfach warten, ein bisschen leiden und sich selber quasi in diesem Leiden besuhlen, irgendwie sich da drin herumwälzen und frustriert sein. Und das befeuert noch einmal die Schreibblockade natürlich. Aber man muss einfach ein bisschen warten und dadurch und neue Eindrücke die ganze Zeit gewinnen. Also das hat mir zum Beispiel geholfen, da irgendwie durchzukommen und irgendwie neu inspiriert zu werden. Also irgendein guter Soundtrack von einem Film oder sonst was, das hilft schon immens immer.
Stichwort Soundtrack zum Film. Was wäre denn dein Wunsch, was mit dem Album oder generell mit Songs von Trent Iwer passiert? Weil wenn man sich das alles so anhört, würde das schon sehr gut passen für einen Film, eine Serie, eine Werbung oder vielleicht auch so für Reels auf Instagram für diverse Kollaborationen oder so, Affirmations oder so.
Hätte ich nichts dagegen. Fände ich
jetzt. Wäre das so in deinem Sinne? Ja. Oder was wäre so dein Wunsch? Oder wo siehst du das Ganze hingehen? Oder what's next?
Ja, also hätte ich nichts dagegen. Also wenn irgendwie jemand sagt, er möchte mit einer Coca-Cola-Werbung jetzt vielleicht nicht, aber irgendeine Mineralwasser-Werbung oder sowas machen oder vielleicht etwas tiefgehenderes wie, was weiß ich, einen Spendenaufruf oder sowas. Ja. Hätte ich auf keinen Fall was dagegen. Also ich schreibe das teilweise auch natürlich mit der Intention, dass man ein bisschen Bilder im Kopf bekommt.
Absolut, ja. Das,
ja, vielleicht idealerweise werden diese Bilder auch eben vorgesetzt eines Tages, aber mal schauen. Also ich würde mich freuen, wenn sich irgendwann mal etwas ergibt, basierend auf dem Album oder anderen Liedern, die ich mache, wo man dann plötzlich, was weiß ich, wo dann plötzlich jemand in Kontakt mit einem tritt und meint so, hey, mir hat dein Stil gefallen, würdest du nicht gerne mit mir auf da und da zusammenarbeiten. Also beispielsweise wie Arcade Fire den Hör-Soundtrack gemacht hat oder Daft Punk den Tron Legacy Soundtrack.
Stichwort Soundtrack. Soundtrack of Your Life, gibt es ein Album, was dich schon dein Leben lang begleitet oder was dich sehr geprägt hat?
Ja, also Soundtrack of My Life ist ein bisschen schwierig, das mit nur einem Album quasi zusammenzufassen. Also würde ich euch dann quasi auf einer Kassette ein Mixtape machen aus diversen Liedern von anderen Bands und so weiter. Aber ja, also ich muss sagen, ein Album, das mich auf jeden Fall sehr geprägt hat in einer wichtigen Phase, war das Album Motion von Cinematic Orchestra. Das kam 1999 raus und das ist halt wirklich ein Hybrid aus elektronischer Musik und Orchestralen. Und das hat mich halt wahnsinnig geprägt, wo ich es halt irgendwie gefunden habe. Ich glaube 2005 oder so oder 2006, weil das einfach genau da reintraf, wo ich gerade war. Einfach so wirklich so zwischen der Welt so quasi von klassische Instrumente, also Schlagzeug und so weiter, alles analog, zu langsam in die Digitalisierung hinein, das Ganze irgendwie am Computer zu machen. Ja, das hat mich genau richtig irgendwie abgeholt und das ist einfach wirklich ein großartiges Album, finde ich nach wie vor.
Und da du ja jetzt schon einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack hast, würde ich gerne wissen, welche Qualitäten ein guter Song für dich haben muss.
Ja, also kommt natürlich auf Genre drauf an. Also einen guten Pop-Track macht natürlich eine gute Hookline aus, also eine catchy Melodie, die du danach die ganze Zeit in der Dusche pfeifen kannst. Aber ich finde, ein gutes Lied, wie gesagt, je nach Genre, aber ein gutes Lied hat auch wirklich ein bisschen einen Wert dahinter. Also zumindest ist das, wo ich die ganze Zeit irgendwie ein bisschen drauf abziele, wenn ich Lieder mache, dass das ein bisschen Melodien hat, die dich berühren vor allem, also die quasi ein bisschen tiefer gehen als nur bis zum Trommelfell und einfach nicht nur hohle Melodien sind, die einfach nur als Gerüst dienen, dass jemand ein Justin Bieber drüber singt, sondern einfach wirklich, dass die Melodien selber schon quasi eine emotionale Botschaft tragen, ohne dass jetzt jemand drüber singen müsste.
Ja. Ja, finde ich super. Ja. Also Chris, du hast ja jetzt schon in deiner musikalischen Karriere einen diversen kreativen Output nach außen released und kreiert. Kannst du dir vorstellen, dass es nochmal ein anderes Projekt als Wreckage Machinery, Drum & Bass, Trent Iver, Lo-Fi, kannst du dir vorstellen, dass es für die nochmal in eine andere Richtung gehen könnte? Oder ist jetzt mal der Fokus full on Trent Iver?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe daneben ja auch noch ein paar Projekte liegen, die auch nur darauf warten, dass ich sie mal irgendwie ein bisschen weiter ausformuliere. Aber ich möchte auf jeden Fall noch vieles weiteres machen. Also ich sage zum Beispiel, für mich ist irgendwie so ein Vorbild oder ein Typ quasi, der zeigt, so kann es nämlich auch gehen, ist zum Beispiel Tom Holkenborg. Den kennt man ein bisschen besser unter dem Namen Junkie XL. Der hat zum Beispiel damals den Elvis ist das, glaube ich, A Little Less Conversation.
Genau, Little Less Conversation für die Nike-Werbung. War genau. Damals,
fix, ja, fix. Keine, ja, fix.
Also der ist vor allem, sage ich mal, berühmt gewesen, oder ist es noch immer, aber er wurde berühmt durch seinen Remix für die Nike-Werbung, beziehungsweise wurde es hauptsächlich dort genutzt. Und der war plötzlich damals halt überall im Radio und war ein großer House-DJ und elektronischer Musik-DJ und Produzent vor allem auch. Und der hat es einfach geschafft, den Sprung nach Hollywood zu machen und macht jetzt jede Menge Soundtracks, auch mit Hans Zimmer gemeinsam und so. Und für mich ist das einfach so ein bisschen eine Schau. Man kann auch wirklich auch später noch, also mit 40 oder mit 50 quasi den Schritt machen in ein anderes Genre hinüber und dort wahnsinnig erfolgreich sein. Das gibt dann, oder gibt mir zumindest ein bisschen Hoffnung, sage ich. Na, ich möchte auf jeden Fall eines Tages noch viel mehr ausprobieren und auch ins Orchestrale wirklich rüber wechseln und vielleicht auch wirklich mal ein Orchester etwas spielen haben, etwas, was ich geschrieben habe davor und so weiter. Also,
ja, ja. Wäre das der Traum, so ein bisschen? Also,
ja, ja.
So der große, so ein bisschen, oder vielleicht eine Kollaboration mit Herrn Zimmer.
Na gut.
Du bist ja ein großer Bewunderer natürlich auch.
Ja, ja, na, das wäre natürlich irre riesig, aber muss ich, glaube ich, vielleicht ganz ehrlich sein, wird wahrscheinlich nie passieren, aber mit einem seiner Nachfolger vielleicht eines Tages, wer weiß. Also,
ja.
Weißt du, never say never und ich,
genau.
Und ich werde auf jeden Fall quasi alles daran setzen, dass mein Weg irgendwie ein bisschen in diese Richtung aufführt.
Jetzt sind wir hier bei Taktgefühle. Es geht jetzt auch ein bisschen um Gefühle. Wir haben so ein paar Signature-Fragen erstellt, die Rebecca und ich. Und die werden die jetzt dann immer jeden Gast fragen, haben wir uns gedacht, gell?
Ja, genau.
Also
genau.
So gewisse Fragen, die einfach die wir immer stellen werden.
Finde ich sehr gut.
Mhm. Zum Beispiel gibt es eine Frage, die heißt, welches Lied hörst du, wenn du um 3 in der Früh heim gehst oder heim fährst?
Boah, gute Frage. Gibt es irgendeinen speziellen Umstand, warum ich nach Hause fahre? Nein.
Nein, du fährst einfach nach Hause.
Ich fahre einfach nach Hause. Naja, ich würde sagen, weil ich das erst vor kurzem gehört habe, ungefähr um die Uhrzeit, und es war einfach sehr ungewöhnlich und ich finde das irgendwie, aber es ist trotzdem, es ist recht special. Und wenn wir auch nämlich wieder beim Thema Film-Soundtracks. He Lives in You, beziehungsweise Er lebt in dir, vom König der Löwen Musical-Soundtrack. Also wir möchten die Musical-Version, ja. Die ist sehr speziell und ist total weird, so etwas um die Uhrzeit zu hören, aber why not? Und das hat irgendwie, das pfeift nochmal mehr, wenn du quasi auf einer einsamen Straße bist.
Das glaube ich. Ein paar von unseren Signature-Fragen haben wir jetzt eh schon spontan gestellt. Mhm. Aber eine ähnliche Frage vielleicht, welches Lied, wieder aufs Lied bezogen, darf für dich auf keiner guten Party fehlen? Gibt es da eins, was unbedingt gespielt werden muss?
Boah. Naja, also es kann gut passieren, dass dann jeder vergrault wird, der auf der Party ist. Aber für mich als ehemaligen oder noch immer Metal-Fan, Metal-Konnoisseur, es gab früher in Wien eine Event-Reihe, die hieß Hörsturz. Und da war das quasi so auch eines der meistgespielten Lieder, und zwar von Drowning Pool, das Lied Bodies. Und man kennt es wahrscheinlich eher unter Let the Bodies Hit the Floor. Das war für mich irgendwie so, ist für mich der Inbegriff von Partylied. Ich weiß auch nicht, das hat sich damals so in meinen Gehörgang hineingefressen, wahrscheinlich eben wegen einem Tinnitus, den ich damals immer bekommen habe. Und das bleibt einfach in meinem Kopf drin als, ja, das muss ein gutes Partylied sein. Ich weiß nicht, ob es andere auch so sehen, aber für mich... Für mich bringt es auf jeden Fall die Füße zum Steppen.
Interessant. Interessante Antwort auf jeden Fall. Ich muss gestehen, ich kenne das Lied, glaube ich, nicht. Verena?
Ja, ich habe es auch nicht gekannt, bis vor einer halben Stunde. ja.
Wollen wir mal austesten.
Ja.
wir können ja die Lieder da gerne auf unsere Playlist geben dann.
Genau.
Für die Folge. Was ich noch fragen möchte, was ist deine erste musikalische Erinnerung? Also was ist das erste Lied, was du erinnern kannst, was du gehört hast? Gibt es da irgendeins?
Naja, all die Lieder, die mir jetzt gerade einfallen, sind ziemlich sicher nicht die ältesten Lieder, die ich kenne. Also quasi nicht, gehören sicher nicht zu den ersten, die ich jemals gehört habe, aber das sind wahrscheinlich irgendwelche Kinderlieder. Aber mir kommt jetzt mal so in den Kopf Chan Chan von Buena Vista Social Club.
Interesting.
Aber vielleicht sogar noch realistischer ist Enter Sandman von Metallica, weil das kam wesentlich früher raus. Oder Incubus.
Stop it.
Vielleicht das Album Fungus and Mangas oder so. Weil mein Vater ist und war immer schon sehr musikaffin und der hat natürlich das nicht ausgelassen, in meiner Kindheit mir alle möglichen seine Entdeckungen vorzuspielen. Und da gehört natürlich Buena Vista Social Club, aber Metallica und auch Incubus dazu.
Papa Wesner hat ja wirklich einen guten Musikgeschmack, muss man sagen. Mhm. Und der hat dich ja schon früh eigentlich mit diversen Musikrichtungen bespielt, oder?
Ja, nonstop. Und er hat quasi auch ein bisschen seine Transformationen irgendwie erlebt von Barock und Klassik. Dann hat er im nächsten Sommer dann Metal gehört, wie zum Beispiel Judas Priest. Dann ging es rüber zu Incubus und Rage Against the Machine und dann landet er plötzlich im Hip-Hop. Also er hat wirklich ein breites Repertoire an Musikwissen und hat uns das auch irgendwie immer die ganze Zeit näher gebracht. Also das war echt ein großer, ein großer Einfluss auf mich und auch auf meine Geschwister und hat uns auf jeden Fall sehr geprägt.
Wow, voll schön. Und bei Incubus geht mir natürlich das Herz auf.
Also Chris, wir sind total happy, dass du unser erster Gast bist.
Ja, voll.
Wir kennen dich ja sehr gut, aber wo finden jetzt unsere liebe Zuhörerinnen mehr Informationen zu deinen Projekten?
Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Einladung. Also es ist wirklich eine große Ehre, der erste Gast von euch zu sein, oder gewesen zu sein. Und na, vielen, vielen Dank. Also echt cool. Und wo man mich findet, naja, also zum Beispiel auf Instagram/TrentIver oder soundcloud.com/TrentIver. Ein auch kein schlechter Weg ist einfach meine Website, und zwar www.trentiver.com. Und dort findet man dann irgendwie so auch die die ganzen Links zu den diversen Plattformen, zum Beispiel Spotify, Apple Music und sonst wo. Also wenn jemand irgendwie up-to-date sein möchte, also ein Blick auf meine Website oder auf Instagram zahlt sich auf jeden Fall ziemlich gut aus, glaube ich.
Ja, wir werden natürlich auch alles nochmal in unsere Shownotes verlinken.
As usual, genau.
As
ja.
usual, mhm. genau. Und jetzt gibt es ja zu jeder Episode eine passende Playlist. Rebecca, was würde uns jetzt da erwarten?
Ja, also es gibt natürlich auch für diese Episode wieder die passende Playlist unsererseits. Wie immer ist sie verlinkt in den Shownotes. Und diesmal wird es natürlich hauptsächlich um Chris seine Projekte gehen. Hauptsächlich mal Trent Ivers Debütalbum Vision erwähnt, Window to an Outside World. Ein paar Single-Releases und natürlich noch das alte Projekt Wreckage Machinery für ein bisschen Drum and Bass. Und lasst euch überraschen, es ist, glaube ich, ein guter Querschnitt und stellt ihn ganz gut vor als Künstler.
Und vielleicht mag er ja noch ein paar seine Lieblingslieder oder so reingeben.
Hm? Quasi eine DJ Sound Selection, so irgendwie.
Ja, genau.
Ja. Ja, ja. Ja. Ja, würde mich freuen. Ja, mache ich auf jeden Fall.
Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an dich, lieber Chris, weil du hast da diesen Podcast da von Stunde 1 an unterstützt und bist uns immer zur Seite gestanden mit tollen Ratschlägen und Tipps. Außerdem bearbeitest du unsere Podcast-Folgen jedes Mal immer und schneidest sie zurecht. Und das ist, glaube ich, nicht immer so einfach mit uns. Und deswegen danke an dieser Stelle.
Ja, unbedingt. Danke für deine Expertise und dass wir so einen tollen Podcast wegen dir auch haben. Also du hast da maßgeblich dazu beigetragen.
Wenn jemand da draußen von unseren Hörerinnen vielleicht auch einen Podcast oder so machen möchte und da vielleicht ein bisschen Hilfe braucht oder Unterstützung, ich glaube, du bist bereit für Anfragen.
Auf jeden Fall. Also wer möchte, ich habe da auch so ein kleines Side-Business laufen neben der Musik. Das wächst auch langsam vor sich hin und das heißt 7 Days Audio und findet man eben auch unter 7daysaudio.com, die 7 quasi als Zahl geschrieben. Ja, wer möchte, jederzeit gerne sich melden und würde mich freuen, da auf weitere Podcast-Ideen zu stoßen.
Schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr Interesse habt. Danke, Chris, nochmal an dieser Stelle. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Episode auch wieder dabei seid. Stay tuned und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.